Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
So schön nach der Arbeit erstmal shoppen gehen, eine Tüte Cannabis oder so. Und dann entspannt in den Abend. Geht bei uns nicht, nein. Cannabis ist nicht legal, aber in Italien, da geht das. Dort sind Cannabis-Leitprodukte gerade ein großes Ding. Es gibt nämlich eine Gesetzeslücke und die wird von einigen Italienern ausgenutzt.
Oft gibt es eben kleine bunte Tütchen, in denen dann ein paar Gramm Cannabis-Light drin sind. Man kann aber durchaus auch beispielsweise Brownies kaufen. Also wirklich alles Mögliche, so ein bisschen wie in Amsterdam.
Lisa Weiß ist unsere Korrespondentin in Italien und sie erklärt uns, wie die Bevölkerung in Italien jetzt drauf ist und was es bitteschön für eine Gesetzeslücke ist. Außerdem sprechen wir heute über die Lage in Chemnitz nach dem Mord an dem 35-Jährigen. Da wurde heute gegen zwei Männer Haftbefehl erlassen. Es gab Demonstrationen von linker und rechter Seite heute wieder an diesem Montag. Wir schauen uns die Lage genauer an. Und wir sprechen über autonome Waffensysteme, weil Regierungsvertreter aus aller Welt heute darüber reden. In Genf auf einer UN-Tagung. Der Verteidigungsexperte der Tagesschau, Christian Thiels, der warnt in diesem Podcast vor einer Akzeptanz solcher Systeme.
Ich persönlich glaube, wenn man in diese technologische Richtung geht, muss man das unter ganz, ganz strengen Grenzen und unter enorm scharfer Kontrolle machen. Denn sonst öffnet man da eine Büchse der Pandora, die man nicht mehr zukriegt. Wenn diese Dinger erstmal in der Welt sind, dann kann es durchaus auch in Richtung von Horrorszenarien gehen, die wir eigentlich sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennen.
Das und mehr gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Chemnitz wird ein 35-jähriger Mann getötet. Als Reaktion ziehen 800 mutmaßlich Rechte durch die Stadt. Zeugen berichten von Hetzjagden auf Migranten. Danach rufen Politiker zur Besonnenheit auf und verurteilen die Aufmärsche, wie heute Regierungssprecher Seibert.
Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. Das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz.
Heute wird Haftbefehl gegen einen Syrer und gegen einen Iraker erlassen. So lässt sich das zusammenfassen, was von Samstag bis heute in Chemnitz passiert ist. Zudem sind für heute Abend Demonstrationen aus dem rechten und linken Lager angekündigt. Sprechen wir drüber mit Bastian Brandau für Deutschlandfunk Nova in Sachsen. Grüß dich, Bastian.
Hallo Tilo.
Die Polizei hat sich zu den Vorfällen in der letzten Stunde auf einer Pressekonferenz geäußert. Welche Erkenntnisse konnten die Beamten denn zu dem Totschlag geben?
Also zwei Männer, die waren ja schon vorläufig festgenommen worden, weil sie eben vom Tatort sich entfernt hatten. Und gegen sie hat das Amtsgericht Chemnitz am Nachmittag Haftbefehl erlassen. Sie werden derzeit dem Haftrichter vorgeführt. Und bei beiden handelt es sich um einen Mann aus Syrien und einen Iraker, beide Anfang 20. Das teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz mit.
Wie wurden denn diese Festnahmen der beiden Männer begründet?
Also es besteht dringender Tatverdacht und diese beiden Männer sollen eben am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in Chemnitz in der Innenstadt nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach auf diesen 35-jährigen Mann eingestochen haben, der dann später kurz darauf im Krankenhaus verstorben ist. Und auch zwei weitere Männer sind ja verletzt worden. Also dringender Tatverdacht gegen diese beiden. Genaueres wurde aber nicht bekannt, auch nicht zum Motiv. Da heißt es so relativ juristisch, ohne rechtfertigenden Grund. Also man weiß weiterhin nichts über das Motiv, das dieser Tat zugrunde liegen könnte.
Was weiß man inzwischen denn mehr über den Aufmarsch, den es dann gestern gab von rechter Seite?
Ja, diese nicht angemeldete Kundgebung, Demonstration, dazu hat sich die Polizei heute nochmal geäußert. Diese 800 Personen, davon seien etwa 50 Personen gewaltbereit gewesen und die hätten eben diese große Gruppe ja so ein bisschen dirigiert beeinflusst, aus der es ja zu rassistischen und fremdenfeindlichen Chören gekommen ist und eben auch zu Übergriffen und Angriffen auf Passanten. Und da hat die Polizei heute bekannt gegeben, es war bekannt, dass es mehrere Anzeigen gibt und das sind tatsächlich Anzeigen von Geschädigten, unter anderem von einem Afghanen oder einem Syrer und einem Bulgaren, die hier schon eingegangen sind. Also die Bestätigung dafür dessen war, was durch diese Videos ja auch schon relativ klar war, dass es eben hier aus dieser Demonstration, aus dieser nicht angemeldeten Kundgebung vor allem gegen Ausländer, aber auch gegen politisch Andersdenkende gegangen war. Und ja, die Polizei, die Staatsanwaltschaft wird weiter allen Straftaten nachgehen, fordert auch dazu auf, weitere Videos einzureichen. Und ja, ein Schritt, die Generalstaatsanwaltschaft hat jetzt die Ermittlungen Medien zu dieser Kundgebung, zu dem Aufmarsch übernommen. Mhm. Die Sondereinheit, die Zentralstelle Extremismus in Sachsen.
Ein Kritikpunkt, der von der linken Politikerin Christine Köditz kam, war, dass die Polizei nach dem Tod des 35-Jährigen mit nicht ausreichend Beamten eben dieses Stadtfest in Chemnitz gesichert hätte. Es wurde Verstärkung angefordert, ja. Warum hat man denn den Auflauf am Sonntag dann trotzdem so unterschätzt? Obwohl man ja gesehen hat, okay, diese Menschen, die verabreden sich online.
Ja, man hat das gesehen, aber es waren eben trotzdem zu wenige Beamte vor Ort. Auch das wurde auch noch einmal bestätigt und dann begründet mit der Tatsache, dass die Einsatzlage eben die eines Familienfestes gewesen sei, also dieses Stadtfestes, was ja auch früher beendet wurde dann. Aber dass diesem Aufruf so viele Menschen folgen, damit hatte man offenbar nicht gerechnet bei der Polizei. Und eben dann musste erst diese Verstärkung, die musste erst kommen aus anderen Städten, also Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei, die mit Blaulicht über die Autobahn kommen, eben aus anderen Städten wie Dresden. Und erst dann war die Situation wieder so richtig unter Kontrolle. Und daran kam diese Kritik, denn man hat gesagt, na, das hat man zum Beispiel in Heidenau und Freital auch schon gehabt, dass die Polizei rechten Protest unterschätzt hat und dadurch eben diesen rechten Protest erstmal gewähren lassen musste, was natürlich immer eine gewisse Signalwirkung hat.
Ist ein bisschen bekannt geworden, mit was genau die rechten Gruppierungen im Internet da arbeiten, in kürzer Zeit so viele Demonstranten wie möglich auf die Straße zu bekommen?
Na, es sind die ganz normalen sozialen Medien, die im Prinzip jeder nutzt oder eben auch nicht nutzt, in denen auch die rechten Gruppierungen stark vernetzt sind und eben dann in kurzer Zeit mobilisieren können, diese Situation für sich ausgenutzt haben. Und gestern kamen dafür offenbar auch Festbesucher, die sich dem dann sozusagen angeschlossen haben. Und dass diese Mobilisierung auch überregional funktioniert, das sehen wir gerade bei dem, was sich da zusammenbraut in Chemnitz, eben eine weitere rechte Kundgebung, zu der teilweise bundesweit mobilisiert wurde. Und dort, nach dem, was ich aus Chemnitz bisher gehört habe, ist es eben den Rechten gelungen, doch deutlich über 1.000 oder sogar mehr Demonstranten da nach Chemnitz zu locken. Und auch auf der anderen Seite, der Gegenprotest besteht wohl jetzt schon aus mehreren 1.000 Protestanten.
Da muss man weiter drauf gucken, was da passiert. Informationen dazu waren das von Bastian Brandau für Deutschlandfunk Nova in Sachsen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reden wir über Cannabis. Cannabis ist eigentlich in Italien verboten, eigentlich, aber überall in Italien wird seit kurzem in Smart Shops Cannabis verkauft. Sorten mit niedrigem THC-Gehalt. Der Grund ist angeblich eine Gesetzeslücke. Hinter dem Trend steckt eine politische Bewegung und das eröffnet natürlich ganz neue Geschäftsfelder. Lisa Weiß ist unsere Korrespondentin in Italien. Ich habe heute mit ihr darüber gesprochen und wollte erstmal wissen, um was für eine Lücke im Gesetz es sich da handelt.
Also es gab noch unter der Regierung Renzi, also nicht unter der aktuellen Regierung, eine Neuregelung zur Produktion und zum Verkauf von Cannabis. Und zwar geht es da um Cannabis, das ein THC-Gehalt von unter 0,2% hat. Mhm. Also wenig psychoaktive Stoffe. Und da wurde dann eben drin geregelt, dass das möglich ist, das Ganze zu verkaufen, unter anderem als beispielsweise als Blumenschmuck etc. Und es war aber nicht ganz klar, ob das Ganze denn auch für die Cannabisblüten gilt. Die Cannabisblüten sind ja im Endeffekt das, was man dann am Schluss ja auch rauchen kann oder im Normalfall dann auch raucht. Und das wurde dann sogar noch vom Agrarministerium klargestellt, das gilt auch für die Cannabisblüten. Und daraufhin haben sich dann eben diese ganzen Leute gedacht, hey, wir machen einen Smart Shop auf und man kann eben dann dort die Cannabisprodukte kaufen. Wobei, das muss man auch sagen, es steht jetzt nicht direkt was im Gesetz drin darüber, ob man das jetzt wirklich rauchen kann oder darf, weil es geht jetzt da eigentlich wirklich mehr um andere Nutzungsarten, aber das ist so ein bisschen eine Grauzone. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Lücke im Gesetz.
Welche Produkte sind es denn da gerade, die verkauft werden oder gekauft werden mit niedrigem THC-Gehalt in diesen Smart Shops?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also oft gibt es eben kleine bunte Tütchen, in denen dann ein paar Gramm Cannabis Light drin sind. Man kann aber durchaus auch beispielsweise Brownies kaufen. Also wirklich alles Mögliche, so ein bisschen wie in Amsterdam. Nur, dass es eben alles mit THC Light ist.
Das heißt also, so wie ich jetzt eine Tafel Schokolade einkaufe im Supermarkt, kann ich in diesen Smart Shops auch einfach reingehen und dieses Cannabis kaufen. Ja, es handelt sich ja eigentlich immer nur um das THC, das dann so richtig, richtig berauschend wirkt, oder?
Also THC ist der Wirkstoff, der eigentlich dafür sorgt, dass das Cannabis eigentlich berauschend wirkt oder wirklich als Droge wirkt. Und genau dieses THC fehlt oder fast vollständig in eben diesem Cannabis Light. Stattdessen gibt es einen hohen Prozentsatz von anderen Stoffen, die auch eben normal in Cannabis vorkommen, die dann dafür sorgen, dass eben es sehr entspannend wirkt, wenn man eben so einen Cannabis Light Joint raucht.
Jetzt steckt hinter diesem Trend anscheinend eine politische Bewegung. Welche ist es und was haben die vor?
Ja, genau. Es ist so, dass sozusagen derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, also der Geschäftsführer des Marktführers von Cannabis Light, also des Verkaufs von Cannabis Light, eigentlich wirklich politische Ziele hat. Der engagiert sich schon wirklich seit Ewigkeiten in der Legalisierungsbewegung. Und sein Gedanke, das deutet er immer wieder an, ist eigentlich, dass wenn man jetzt erstmal mit Cannabis Light anfängt, irgendwann auch das ganz normale Cannabis, also das Berauschende mit hohem THC-Gehalt ganz normal ist. Und dann irgendwann hofft er, dass dann Cannabis ganz legal und ganz normal in Italien wird.
Du hast dir den Anbau ein bisschen genauer angeschaut, nämlich auch bei Cannabisbauern. Warst du, was sagen die, was erhoffen die sich?
Die sagen, beziehungsweise der, mit dem ich vor allem gesprochen habe, sagt, er macht das erstens mal, weil er schon auch für die Legalisierung von Cannabis ist, aber er sieht es vor allem auch als eine gute Gelegenheit, Geld zu verdienen. Es gibt relativ wenig Konkurrenz auf diesem Gebiet und das Geschäft boomt, weil wirklich diese Smartshops aus dem Boden schießen wie Pilze in Italien. Wobei man auch sagen muss, der Anbau ist nicht ganz einfach. Die meisten haben ja auch einfach keine Erfahrung mit diesen Pflanzen. Es ist jetzt nicht das Typische, was man so anbaut in Italien. Also der Bauer, den ich da besucht hat, hat mir auch erzählt, die ersten Samen, die er da ausgesät hat, sind überhaupt nicht aufgegangen. Aber dann hat es schon doch noch geklappt. Also ich war ja bei ihm und dieses Feld, das voll war mit bis zu 4 Meter hohen Cannabispflanzen, das war dann schon ganz schön imposant.
Wird denn in Italien jetzt auch diskutiert, ob diese Leitprodukte verboten werden oder wie steht die italienische Regierung dazu?
Also die aktuelle Regierung besteht ja aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der doch sehr rechten Lega. Und gerade die Lega würde das schon gerne wieder verbieten lassen, weil diese Partei, wie auch andere Parteien in Italien, befürchtet eben, dass genau das passiert, was sich sozusagen die Legalisierungsbefürworter erhoffen, dass eben dadurch der Weg frei wird für die grundsätzliche Legalisierung von Cannabis, also auch von Cannabis, das wirklich berauschend wirkt. Und das ist auch ein ziemlich großes Problem für die Bauern. Also die befürchten jetzt, wenn das Gesetz geändert wird, bevor die Ernte dieses Jahres eingefahren wird, dass sie dann entweder ihre Pflanzen sowieso vernichten müssen oder überhaupt ihren Ertrag nicht verkaufen können. Weil man jetzt auch sagen muss, die Regierung hat vor, aktuell das irgendwie wieder verbieten zu lassen und auf jeden Fall die Lega wünscht sich das. Aber ich denke, die haben auch gerade noch so ein bisschen anderes zu tun mit der eingestürzten Brücke in Genua und der Suche nach den Schuldigen und auch natürlich mit der Migrationsfrage. Das sind die zwei großen Themen, die eigentlich gerade die Politik hier beschäftigen.
Beim Pro-Kopf-Konsum von Cannabis liegt Italien europaweit übrigens an zweiter Stelle hinter Dänemark. Eine Lücke im Gesetz hat jetzt dazu geführt, dass über die komplette Legalisierung nachgedacht wird. Cannabis Light ist jetzt schon zu bekommen in Italien. Erklärt hat uns das alles unsere Korrespondentin Lisa Weiß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er saugt bereits unsere Wohnung, mäht den Rasen. Da ist er noch nett zu uns, ja, aber es gibt bereits Roboter, die töten können. Völlig eigenständig. Besonders brutal ist das. In Genf beginnt heute eine UN-Tagung. Regierungsvertreter aus der ganzen Welt, die beraten, ob solche autonomen Waffensysteme beschränkt oder sogar verboten werden sollten. Ich habe darüber mit Christian Thiels gesprochen. Er sitzt im ARD-Hauptstadtstudio und er ist Verteidigungsexperte der Tagesschau. Ich wollte von ihm wissen, was denn alles zu solchen autonomen Waffensystemen gehört.
Ja, viel mehr, als man so gemeinhin erstmal sich vorstellt. Zum Beispiel so eine ganz simple, dumme Landmine ist auch schon ein autonomes Waffensystem, weil da muss kein Mensch mehr was tun, damit die in die Luft geht. Da muss einfach nur sozusagen Panzer drauf fahren oder ein Auto oder noch schlimmer ein Zivilist, der irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Und dann geht die von sich aus in die Luft. Das ist schon mal ein autonomes Waffensystem. Aber darum geht es in Genf ja gar nicht so sehr, sondern es geht um Systeme, die eigenständig Entscheidungen treffen, die also nicht nur irgendein Schalter gedrückt wird und dann fliegen sie halt in die Luft. Und das ist das, worüber jetzt im Moment gerade ganz heftig diskutiert wird, weil dann der Mensch sozusagen nicht mehr in der Entscheidungsschleife drin ist, wird da jetzt sozusagen der Auslöser gedrückt oder nicht.
Es gibt aber bisher noch keine Studien, dass es in eine falsche Richtung abdriftet, dass der Roboter autonom handelt?
Also es gibt erstmal über die Experimentalphase hinaus so gut wie keine autonomen tödlichen Waffensysteme im Einsatz. Die Asiaten haben sowas gemacht. Die Firma Samsung hat einen Wachroboter entwickelt. Der kann auch selber entscheiden, ob da jetzt in dem Feld, was er zu bewachen hat, ein Tier oder ein Mensch langläuft. Und der kann dann diesen Menschen, kann der sozusagen mit so einem Lautsprecher anrufen und sagen, halt stehen bleiben. Und wenn er nicht stehen bleibt, kann der auch selbstständig anfangen zu schießen. Mhm. Das ist allerdings etwas, wo die Leute natürlich sagen, okay, da gibt es viele Fehlschaltungen und ähnliches. Das System ist nicht immer verlässlich. Am Ende vielleicht verirrt sich ja doch mal jemand, der überhaupt nichts Böses getan hat, in diesen abgesperrten Bereichen, dann schießt das Ding trotzdem. Also das sind so die Dinge, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, ist das denn überhaupt sinnvoll, wenn man einer Maschine dann am Ende eine Entscheidung überlässt, die ja eigentlich ein Mensch treffen sollte, der auch Grautöne erkennen kann und auch erkennen kann, ob da vielleicht einfach nur jemand im besoffenen Kopf, sage ich jetzt mal, über einen falschen Zaun geklettert ist.
Es wurde heute darüber diskutiert, ob der Einsatz eben eingeschränkt werden sollte oder nicht. Etliche Länder sind dagegen. Was erhoffen sich die Befürworter von solchen Waffensystemen?
Wer solche Waffensysteme entwickeln will, der sieht eine ganze Menge Vorteile da drin. Also einmal sagen die sind präziser. Die haben schnellere Sensoren. Ein Computer rechnet einfach schneller, kann Daten schneller umsetzen, als es ein Mensch normalerweise kann. Ein Computer wird auch nicht müde dabei. Ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Computer trifft auch seine Entscheidung ganz emotionslos, lässt sich also nicht ablenken durch irgendetwas. Das sei ein Riesenvorteil, sagen die Befürworter. Sagen, dann kann man auch das Völkerrecht besser einhalten. Dann gibt es weniger Kollateralschäden, wie das so seltsam im Militärdeutsch heißt, also es werden weniger Menschen erschossen, die eigentlich nicht erschossen werden sollen. Das ist eins der Argumente. Dann ist es natürlich am Ende auch kostengünstiger und es gefährdet weniger Soldaten. Also die Befürworter von solchen autonomen Waffensystemen haben viele Argumente, die sie vorbringen. Ob die aber am Ende dann die, sage ich mal, die sehr starken moralischen Argumente, die es auf der anderen Seite gibt, auswägen, das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Deutschland hat sich gegen autonome Waffensysteme im Koalitionsvertrag ausgesprochen. Wie wird daher die Regierung in der Diskussion sich verhalten?
Ja, wahrscheinlich nicht Fisch, nicht Fleisch. Einerseits steht zwar im Koalitionsvertrag, wir setzen uns für eine Ächtung dieser Waffensysteme ein. Wohlgemerkt, also diese Systeme, die selbstständig entscheiden. Hat auch viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, die da ins Spiel kommen soll. Aber auf der anderen Seite hat sich Deutschland trotzdem noch nicht richtig bekannt dazu, dass man jetzt sagt, wir machen ein Verbot von Entwicklung und Einsatz dieser Geräte, sondern sagt, naja, wir machen das jetzt erstmal mit nicht bindenden, eher weichen Maßnahmen, weil man eben auch noch nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung geht das eigentlich technologisch. So argumentieren übrigens auch die Befürworter dieser Waffensysteme, die sagen, lasst uns doch erstmal abwarten, ob diese Systeme nicht tatsächlich ein paar Vorteile bringen, auch viel für die Zivilbevölkerung beispielsweise. Deswegen sollten wir sie erstmal weiterentwickeln, danken zumindest die Befürworter.
Jetzt ist es eine Diskussion, die schon sehr, sehr lange läuft. Nur diese Woche könnte es eben in der Tat zu einem Abschlussdokument kommen. Dazu müssen sich aber alle Länder einigen. Wie ist ja gerade der Stand und wie vor allem ist deine Meinung dazu, sollten solche autonomen Waffensysteme beschränkt oder gar verboten werden?
Also es gibt viele sehr große Player, die im Moment noch sehr zurückhaltend sind, was ein Verbot betrifft. Da sind zum Beispiel Länder dabei wie die USA, Großbritannien, Russland, Israel. Also alles Länder, die auch ein gewisses Gewicht haben auf der weltpolitischen Bühne. Und solange die sagen, naja, schauen wir mal, wissen wir nicht so genau, wir sind noch gegen ein Verbot oder gegen eine Ächtung, wird da erstmal nicht viel passieren. Denn was technisch möglich ist und was nicht endgültig für alle verboten ist, wird erfahrungsgemäß auch entwickelt und eingesetzt. Ich persönlich glaube, wenn man in diese technologische Richtung geht, muss man das unter ganz, ganz strengen Grenzen und unter enorm scharfer Kontrolle machen. Denn sonst öffnet man da eine Büchse der Pandora, die man nicht mehr zukriegt. Wenn diese Dinger erstmal in der Welt sind, dann kann es durchaus auch in Richtung von Horrorszenarien gehen, die wir eigentlich sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Man muss ja auch überlegen, solche Waffensysteme sind ja durchaus auch anfällig dafür für Hackerangriffe oder ähnliches. Was passiert denn dann? Das sind alles Fragen, da stehen wir in der Debatte noch ganz am Anfang. Und solange da nicht technisch viel klarer ist, bin ich sehr, sehr zurückhaltend.
Das ist das befürchtete Szenario von Christian Thiels, Verteidigungsexperte der Tagesschau. In Genf beginnt heute eine UN-Tagung zu autonomen Waffensystemen. Die Bundesregierung, wie wir gerade gehört haben, will solche Waffen ächten. Es gibt aber auch genügend Befürworter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Berufsinformationszentrum, kurz BITS, hilft uns bei der Entscheidung, wenn wir wollen, welchen Job sollen wir denn eigentlich machen später, welche Eigenschaften, Fähigkeiten haben wir, und dann matcht es zum Landschaftsgärtner, weil wir angegeben haben, dass wir eben gerne Natur sind oder Natur mögen. Das ist mal der eine Weg. Es gibt aber auch ehrgeizige Eltern, die sagen, du wirst Lehrer, weil man auch schon Lehrer war. Und es gibt den Zufall. Das Meinungsforschungsinstitut APENIU sagt jetzt, dass es ganz schön viel Zufall bei der Berufswahl ist, dass es oft gar nicht so lange überlegt oder akribisch geplant ist, was wir später mal werden, welchen Job wir da haben. Also was kann ich tun, um langfristig den Job auszuüben, der mir dann auch wirklich gut tut? Unser Reporter Stefan Beuting hätte da mal ein paar Vorschläge.
Bist du so jobmäßig und studienmäßig, was du dir da ausgesucht hast, bist du da eher so ein Planer oder eher so ein Glücksritter?
Ich würde sagen, schon ein Planer.
Ich glaube, ich plane schon einiges.
Ja, schon eher auf Glück.
Nee, also bei mir war alles geplant.
Planer, ich plane gerne.
Echt?
Ja.
5 Studierende auf dem Weg zu Versicherungswirt, Philosophielehrerin, Elektrotechniker, Projektmanagerin und Physikerin. Völlig unterschiedliche Berufsziele. Aber alle sind sich relativ sicher, dass sie bald schon das machen werden, wofür sie gerade lernen und ausgebildet werden. Glaubt man einer aktuellen Umfrage, ist das eher unwahrscheinlich.
Wenn du jetzt zum Beispiel an deine Kommilitonen denkst im Hörsaal, ne? Da gibt es so eine Befragung. Wie viel Prozent der Leute, die da etwas studieren oder eine Ausbildung machen, landen tatsächlich später in einem Beruf? Was schätzt du, wie viel Prozent das sind?
Ich würde schon sagen, mehr als 50%.
Ah, ich würde sagen, vielleicht so schon so die Hälfte.
Und? Es sind nur 24.
Oh mein Gott, okay, ja gut.
Das ist überraschend.
Die Zahl stammt vom Meinungsforschungsinstitut APENIU. Die wollten wissen, wie Junge heute in den Job finden. Geschäftsführer Jonathan Kurfess.
Größte Überraschung der Studie war eigentlich, dass 28% der jungen Teilnehmer gesagt haben, dass sie eher zufällig in ihrem jetzigen Job gelandet sind.
Wie viel verdiene ich? Wie gut passt die Tätigkeit eigentlich zu mir? Führt sie mich dahin, wo ich letzten Endes hin will? Könnte es sein, dass viele, die sich selbst für Planer halten, das dann doch viel mehr dem Zufall überlassen?
Ich erlebe es gerade bei jungen Menschen, bei Berufseinsteigern, dass die extrem orientierungslos sind.
Bernd Slakhuis ist Karrierecoach in Köln. Zu ihm kommen all die, bei denen es direkt zu Anfang oder irgendwann später nicht mehr weitergeht, die dann Hilfe brauchen, von außen.
Das erlebe ich in der Karriereberatung auch, ja, dass viele kommen, gerade Berufserfahrene kommen, die sagen, irgendwie bin ich da bisher immer so reingerutscht, mein Leben lang. Das war bequem, das habe ich immer angenommen, aber jetzt wird es Zeit, mal endlich diesen Schritt gezielt zu gehen.
Wenn der Großteil unserer Wachzeit aus Arbeitszeit besteht, dann sollte die zumindest einträglich sein und nicht unglücklich machen. Aber wie komme ich dahin? Da kann natürlich das Netz helfen, durch große Jobplattformen und gute Algorithmen. Und dann auch wieder nicht.
Das ganze Thema Bewerbung und Jobwechsel ist bei vielen mit extrem viel Angst und Unsicherheit und Sorgen verbunden, wo natürlich das Internet eine perfekte Quelle ist, um schnell mal zu googeln, aber dann eben auch viel Müll zu finden.
Auf der einen Seite unendliche Möglichkeiten. Auf der anderen, ich mit meiner ganz speziellen Persönlichkeit und dem Wunsch, nicht 1000 oder 100, sondern erst einmal einen guten Job zu finden. Slakhuis hat einen Plan, wie das geht.
Ich sehe, dass sich viele Berufseinsteiger, viele junge Menschen nicht wirklich bewusst sind, was ihnen im Beruf wichtig ist. Also ich arbeite sehr, sehr häufig und sehr intensiv mit allen Klienten so ein Thema Werte.
Während er selbst vor ein paar Jahren eher auf Sicherheit und Geld aus war, suche er jetzt nach Sinn und der Möglichkeit, seine Zeit selbst einzuteilen. Daher der Wechsel aus der Versicherungswirtschaft hin zum selbstständigen Coach. Und Johannes Kurfess von APENIU wusste damals zumindest, was er nicht wollte. Kein einfacher Befehlsempfänger sein, kein Chef über ihm. Also BWL-Studium und dann zum Arbeitsamt und dann was Eigenes gründen.
Und dafür ist die Lebenszeit einfach zu schade, als dass man dann einen Job ausführt, der einem keinen Spaß bringt oder in dem man keine Leidenschaft oder keine Selbstbestimmung erfährt.
Es ist sehr schwierig, direkt den Job fürs Leben zu finden. Aber möglich, einen guten für die nächsten 5 Jahre. Und jederzeit umsetzbar, ein Werte-Update.
Also ich wirklich vielleicht jährlich so ein Update der eigenen Werte zu machen und zu überlegen, hat sich vielleicht auch irgendwas verändert, was mir wichtig ist.
Ich glaube, dass man seine Nische schon finden kann, wenn es einem Spaß macht.
Einfach ausprobieren und gucken, ob es für einen was ist oder nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir auf der Autobahn in Deutschland unterwegs sind, dann sehen wir vielleicht in weiter Entfernung diese Masten oder Säulen von Schnellrestaurants oder Autobahnraststellen, die so über allem thronen. Wenn wir in Spanien so 50 Minuten von Madrid mit dem Auto unterwegs sind, dann sehen wir ein riesen Betonkreuz. 155 Meter hoch, 44 Meter breit, darunter liegt ein Diktator. Oder zumindest seine Gebeine. Es handelt sich um die Grabstätte von Francisco Franco. Der hat Spanien fast 4 Jahrzehnte lang unterdrückt und erst nach seinem Tod 1975 wurde Spanien demokratisch. Jetzt gibt's gerade Streit. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez, der hat per Dekret beschlossen, dass diese Grabstätte umziehen soll. Das wollen viele im Land nicht. Sprechen wir drüber mit unserem Spanien-Korrespondenten, mit Oliver Neuroth. Oliver, warum gibt es so große Diskussionen um diesen Umzug der Grabstätte?
Also erstmal ist die Franco-Zeit in Spanien ein ganz schwieriges Thema. Denn anders als in Deutschland, der Nationalsozialismus, ist diese Diktatur ja hier nicht so richtig aufgearbeitet worden. Das Thema findet kaum statt in Schulbüchern. Und gerade auch viele ältere Menschen, die die Franco-Zeit noch hautnah miterlebt haben, schweigen lieber darüber, wollen da keine alten Wunden aufreißen. Und genau das ist zum Beispiel auch das Argument der Kirche, die nicht will, dass Franco umgebettet wird. Die Totenruhe solle nicht gestört werden, heißt es da. Und ebenso von der Familie Francos, die will auch nicht, dass sein Leichnam exhumiert wird. Und viele sagen da, naja, der wahre Grund könnte sein, dass die Familie nicht möchte, dass Geschichten rund um sie vielleicht öffentlich werden, die sie lieber geheim halten will, über Geld, über Besitztümer, die zweifelhaft sind und so weiter. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum die Exhumierung angezweifelt wird.
Das Absurde an dieser Gedenkstätte, die im sogenannten Tal der Gefallenen ja ist, ist, dass eben dort Franco liegt und gleichzeitig auch 30.000 Opfer des Bürgerkriegs, für den ja nun mal er verantwortlich ist. Wer besucht diese Stätte?
Ja, da kommen einerseits viele, ich sag mal, normale Touristen hin, also die das Bauwerk sehen wollen. Franco ist dort ja in einer unterirdischen Kathedrale begraben. Die längste der Welt ist das, mit über 250 Metern Länge. Darüber eben das riesige Betonkreuz, 150 Meter hoch, ebenfalls das höchste der Welt. Das wollen einfach viele mal sehen. Immer wieder kommen aber auch Franco-Anhänger dorthin, Rechtsextreme, die sogar frische Blumen mitbringen, auf den Grabstein legen, auch kleine Gedenkfeiern dort abhalten manchmal. Und es schauen sich auch viele Linke diesen Ort an, nach dem Motto, also hier liegt der große Verbrecher Spaniens. Man könnte also sagen, aus allen politischen Lagern trifft man dort Leute. Nach Schätzungen 400.000 Besucher kommen im Jahr dorthin.
Wahnsinn. Franco, ein faschistischer Autokrat, der auch noch ein Denkmal bekommt, das ist auf jeden Fall undenkbar in Deutschland. Wie wird Franco denn heute noch glorifiziert in Spanien und von wem?
Von Anhängern extrem rechter Parteien. Sie feiern zum Beispiel auch jedes Jahr am 20. November den Todestag von Franco. Erstmal im Tal der Gefallenen an der Grabstätte, aber auch in anderen Orten in Spanien, zum Beispiel hier im Zentrum von Madrid auch jedes Jahr. Aber man muss auch sagen, ultrarechte Gruppierungen, die gibt es zwar hier in Spanien, aber sie spielen politisch eine ganz, ganz kleine Rolle. Also da sind nicht wirklich viele Menschen organisiert.
Jetzt hast du gesagt, diese Franco-Diktatur wird nicht richtig aufarbeitet, zu wenig vielleicht auch pädagogisch. Du hast uns erklärt, dass die Kirche und Angehörige eben gegen diesen Umzug sind und dass vor allem die Rechten in Spanien großes Interesse daran haben, dass es alles so bleibt, wie es bleibt. Trotzdem nochmal für gerade die jungen Spanier, welche Präsenz hat denn Franco eigentlich momentan dort?
Ich würde sagen, eine ganz, ganz geringe, denn dieses Thema wird eben so ein bisschen ja verschwiegen einfach. Man redet nicht viel über die Franco-Zeit, über diese lange, lange Diktatur, die Spanien hatte. Und ich glaube, bei jungen Menschen ist das tatsächlich gar nicht mehr wirklich ein Thema. Höchstens bei denen, die eben in ultrarechten Parteien organisiert sind. Die gibt es auch, aber es sind wirklich verschwindend wenige. Also der normale Spanier, der junge Spanier auf der Straße, für den ist Franco nicht wirklich ein Thema.
Wie geht's denn jetzt dort genau weiter? Die Franco-Familie darf wohl mitbestimmen, wohin die neue Gedenkstätte kommt?
Genau, dafür hat sie offiziell bis Mitte September Zeit. Sollte bis dahin keine Antwort kommen von der Franco-Familie, wohin die Gebeine gebracht werden sollen, dann übernimmt das Ganze die Regierung. Aber am Wochenende hieß es von der Franco-Familie schon, dass man da kooperieren will, also einen neuen Ort aussuchen möchte. Und dieser neue Ort, das dürfte wohl das Familiengrab der Francos sein, auf dem Pardo-Friedhof bei Madrid. Die Frage ist dann natürlich, ob dieser Platz zum neuen Treffpunkt für die rechte Szene wird. Das könnte natürlich gut sein.
Wenn ein Leichnam ausgegraben wird, um ihn woanders wieder unter die Erde zu bringen, dann nennt sich das Exhumierung. Spanien streitet gerade um die Exhumierung von Diktator Franco. Die Informationen dazu, die hatte unser Korrespondent aus Madrid, Oliver Neuroth.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das wäre knapp gewesen, wirklich. Der Sommer wäre kein richtiger Sommer gewesen. Diese Geschichte, die musste einfach noch passieren und jetzt ist sie da in einem Baggersee bei Meerbusch. Bei Düsseldorf ist nun eine Würgeschlange entdeckt worden. Es soll sich um eine Anaconda handeln, möglicherweise bis zu 3 Meter lang. Aktuell wird versucht, sie einzufangen. Wie geht das? Wie fängt man bitte so ein Tier ein? Sprechen wir mal drüber mit Markus Bauer von der Auffangstation für Reptilien in München. Grüß dich, Markus.
Hallo, guten Abend.
Bei Würgeschlangen 3 Meter, da klingeln so einige Alarmsignale. Was weiß man bisher über dieses Tier in Meerbusch?
Also man weiß, dass man relativ wenig weiß, würde ich mal sagen. Also es gibt ja ein paar Bilder. Für mich sieht sie auf den Bildern, die ich gesehen habe, deutlich kleiner aus als 3 Meter. Wenn sie 3 Meter oder größer wäre, wäre sie potenziell kräftig genug, dass sie jemanden ordentlich beißen kann oder dass man sich, sagen wir mal, ein gewisses Problem hätte, allein mit ihr umzugehen. So wie die mir aussieht, ist sie wie das letztjährige Tier, das wir hier in Bayern hatten, die waren 1,10 Meter.
Also ein durchaus kleineres Exemplar. Das heißt, die Kleinen sind absolut ungefährlich, ja?
Ja, also Riesenschlangen sind grundsätzlich jetzt nicht irgendwie auf Krawall gebürstet und greifen Menschen an. Ihr Problem ist halt, dass wenn sie groß sind, dass sie wirklich eine große Körperkraft haben und natürlich nicht gefangen werden wollen. Wenn man die jetzt packt, dann wehrt sich die natürlich. Beim kleinen Tier ist es wirklich, als würde man in ein Nadelkissen fassen. Aha. Hat ein paar kleine Stichverletzungen von den Zähnchen. Beim großen Tier macht es durchaus vergleichbar mit einem Hundebissverletzungen. Aber man muss ganz sicher keine Angst haben, dass das jetzt, dass die kleine Kinder frisst.
Aber da sind wir ja schon mal beruhigt an der Stelle. Wie fängt man so ein Tier? Jetzt hast du gerade gesagt, da geht man mit der Hand hin. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach in dem See damit einmal mit der Hand durch, wenn sie da irgendwie rumliegt. Und das geht doch nicht, oder? Die muss man ja mit Gerät rausholen.
Nee, da würde ich also durchaus die Hand nehmen, um sie zu greifen. Soweit ich weiß, sind da ja auch Menschen auf Bötchen unterwegs und sie ist ja wohl auch von einem Angler, von einem Boot aus gefilmt worden. Mhm. Im Grunde, wenn ich das Tier sehe, wenn die da schwimmt, dann wirft man am besten ein feuchtes Handtuch drüber und greift sie. Also da gibt es auch keine Fanggeräte, da gibt es keine Fallen, die man verwenden könnte. Da muss einfach jemand dran, der mit Schlangen umgehen kann. Ich denke da jetzt an den Aquazoo in Düsseldorf. Da sitzen ganz herausragend gute Leute, die so Schlangen fangen können. Oder die Kollegen aus der Auffangstation in Rheinberg, die mit so Tieren umgehen können. Und die können die auch greifen, ohne verletzt zu werden.
Die wissen bestimmt schon Bescheid und sind vielleicht schon dort auf dem Weg dahin. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass Anacondas, klar, also würgen und beißen, aber die können wohl auch so eine Art stinkenden Geruch absetzen. Was hat es damit auf sich?
Also das ist im Grunde ein Verteidigungsmechanismus, den alle Riesenschlangen haben, auch andere Schlangen zum Teil, die haben Analdrüsen, die also in den After, oder bei Schlange heißt der in die Kloake, münden, und da setzen die so ein öliges, klebriges Sekret ab, das so einen Geruch hat wie eine Mischung aus Dosenananas mit einem Silberlöffel gegessen, fauligen Knoblauch und Gammelfisch. Ja. Und das ist ziemlich widerlich, hat man auch ziemlich lang auf der Haut. Und es wirkt halt hervorragend gegen natürliche Feinde wie ein Jaguar oder sowas, weil die den Geruch nicht abkönnen. Menschen ist es einfach nur unangenehm. Mehr kann da nicht passieren.
Höre ich da so ein bisschen raus, Markus, dass du die Schlange oder Schlangen an sich, dass sie dich faszinieren? Hast du da so eine Leidenschaft für?
Ja, sonst wäre ich ja in meinem Beruf völlig
Stimmt
falsch.
Auch. Also, ja. Aber an der Anaconda, die Farbe, was magst du an der Schlange?
Also ich mag Anacondas, weil sie so urtümlich sind, gehe ihnen aber trotzdem mit Wonne aus dem Weg, weil die meisten einfach die Laune von aufgeschäumten Cola haben. Also die sind nicht unbedingt die nettesten Riesenschlangen, sondern haben einfach keinen Bock auf Kontakt mit Menschen. Deswegen sollte man sie auch tunlichst in Ruhe lassen. Geht halt nicht, wenn eine im Baggersee rumschwimmt, weil ich sehe da jetzt vordergründig den Tierschutzaspekt, die würde halt den Winter nicht überleben und jämmerlich zugrunde gehen. Und deswegen bin ich schon sehr dafür, dass sie gefangen wird und gut unterkommt. Und
und sorgt ja auch irgendwie dafür, dass Menschen da irgendwie verschreckt nicht mehr an den See können, dort in Düsseldorf.
Ja, deswegen, wobei, ganz ehrlich, man muss da schon auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist völlig in Ordnung, dass die Gemeinde sagt, Leute, passt auf. Aber jetzt den See zu sperren oder so wäre also maßlos übertrieben. Ich muss da immer ganz frech darauf hinweisen, dass in Südamerika die Bevölkerung nicht schrumpft, obwohl es da Anacondas wildlebend gibt.
Ja, Markus, wir sind ja nicht in Südamerika. Ne? Das muss man ja an der Stelle auch mal festhalten. Ne? Und deswegen ist ja auch okay.
Sommerloch und Menschen sind gern hysterisch, das stimmt.
Wir haben ja wieder was gelernt. Wir haben ja wieder was gelernt mit diesem Gespräch über Anacondas. Und jetzt haben wir alle diesen miefigen Geruch in der Nase. Perfekt. Ganz lieben Dank, Markus Bauer von der Auffangstation für Reptilien. Wir haben über die Anaconda gesprochen, die in Meerbusch bei Düsseldorf im Wasser ist. Schönen Montagabend dir noch.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.